Ein gesegnetes neues Jahr, auch von mir, von dieser Stelle aus. Ein geistliches neues 2017 möchte ich euch zurufen hier. Der Herr sei mit euch. Ja, es ist spannend zu sehen. Ich habe eigentlich mit weniger Zuhörern gerechnet, weil ich gedacht habe, ist Silvester, haben viele nicht recht schlafen können und sind wenige da. Trotzdem sind wir ein paar weniger wie normal. Und das führt uns zu zwei Dingen. Zum einen, dass wir wirklich dankbar sein können dafür, dass wir hier normalerweise eine sehr große Gruppe sind für diesen kleinen Ort. Ich finde es erstaunlich, wie Gott hier wirkt. Und das andere führt uns dazu, dass ihr heute doppelt so gut aufpassen müsst für die anderen mit. Tja, das neue Jahr. Es ist erst ein paar Stunden alt und vielleicht wünscht ihr euch, ich könnte euch von hier vorne sagen, was es bringt, dieses 2017. Ich könnte euch das alles schon erzählen. Schließlich ist die Predigt ja ein Reden Gottes durch den Prediger. Und so sollte ich ja heute sein Werkzeug sein. Und da könnte ich ja auch schon über die Zukunft referieren, oder? Wird dieses Jahr eine neue Ära einläuten? Wird es zum Guten oder zum Schlechten sein? Wird es wegweisend sein für dich? Wird es große Änderungen mit sich bringen? Wird dieses Jahr das Jahr sein, in dem das Reich Gottes zu dir kommt? Wirst du dabei sein, wenn es kommt? Nun, Jesus selbst hat seinen Jüngern auf die Frage nach dem, wann das Reich Gottes kommt, gesagt. Und als er von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, Vers 20 ist es. Das ist die Überschrift über meine Predigt. Wann kommt das Reich Gottes? Wie kommt es? Was ist es überhaupt, dieses Reich Gottes? In der Parallelstelle von diesem Gespräch in Markus 13, 33 wird dieselbe Frage diskutiert und der Herr sagt zu den Jüngern, seht zu und wacht, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist. So, nun, das wünsche ich euch als Motto für die Predigt heute am Neujahrstag, dass ihr so zuseht und wacht. Und das Reich der Himmel seht und erkennt, was es bedeutet. Wir lesen unseren Text, das ist Matthäus 12, Vers 44. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte. Dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen und sie setzten sich nieder und lasen die Gute in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Da wird es Weinen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja. Er aber sprach zu ihnen, darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Habt ihr gemerkt, zuerst haben wir geredet vom Reich Gottes. Unser Text hier redet aber vom Reich der Himmel. Und es meint, das Reich Gottes auf Erden regiert durch den Himmel. Um diesen Text, den wir hier gelesen haben, zu verstehen, müssen wir ein bisschen ausholen. Wir müssen verstehen, woher kommt die Frage nach dem Reich Gottes auf Erden. Woher kommt das Warten auf dieses Reich? Woher kommt das eigentlich? Nun, es war Gottes Idee. Er wollte seine ewige Herrschaft teilen mit dem Mensch und wollte seine unumschränkte Herrschaft auch dadurch glorifizieren, dass er sie dem Menschen, den er in seinem Bilde geschaffen hatte, übergab. Der sollte die Herrschaft unter ihm und ganz in seinem Sinne weiterführen. Wir lesen im 1. Mose 1, Vers 26 bis 28, die Stelle, wo das zum ersten Mal thematisiert wird. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ein Zeichen der Herrschaft des Menschen war, dass er ihm die Aufgabe und die Vollmacht übergab, allen Geschöpfen Namen zu geben. Und dadurch sollte auch erkannt werden, dass der Mensch etwas ganz Besonderes war. Wir nennen uns die Krönung der Schöpfung oder die Krone der Schöpfung und meinen damit auch, dass der Mensch in diese Herrschaft hineingesetzt worden war. Aber wir wissen ja, das ist nicht lange gut gegangen, denn da kam der Sündenfall, der letztlich eine Rebellion des Menschen gegen Gott und gegen seine darüber stehende Herrschaft war. Es war ein Aufbäumen gegen Gott und ein sich Gott gleichmachen. Es war die Gründung eines gegnerischen Reiches. Damit kam der Tod und die Trennung von Gott in diese Welt und so wurde es selbst für die wenigen Gott ergebenen Menschen sehr viel schwerer, diese Gott gegebene Aufgabe nachzukommen. Schau, vorher wandelte Gott, der Herr, im Garten und er war für Adam nahbar. Ganz offensichtlich redete er mit ihm darüber, wie das zu bewerkstelligen gewesen wäre, diese Herrschaft auszuführen. Es gab einen direkten Dialog. Aber das war nun sehr erschwert. Nicht nur dadurch, dass es eine Folge der Sünde war, dass die Frau in ihrer nunmehr auch sündigen Natur danach verlangte, über den Mann zu herrschen. Nein, es entstand eine völlig andersartige Welt, in der Mensch mit Mensch im Krieg lag und in der verschiedene Herrscher, verschiedene Könige mit verschiedenen Interessen einander bekämpfen und bekriegen, bis heute und hier. Und deshalb hat Herrschaft, die von Gott gegeben ist und in seinem Namen und im Auftrag von ihm ausgeführt wird, seither in allererster Linie die Grundidee, das Böse und die Lüge niederzuhalten und zu richten. Und als Zweite das Gute, dem Herrn Wohlgefällige zu ordnen und zu koordinieren. Römer 13, 1 bis 7 lesen wir dazu. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten, denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen, denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin, zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Hier ist dieses Prinzip ganz klar erklärt. Und wenn nun eine Herrschaft stürzt, nicht nur der Staat, auch ein kleines oder großes Königreich, eine Stadtregierung, eine christliche Gemeinde, eine Familie, dann nur und ausschließlich deshalb, weil sie das Böse nicht ganz oder dauerhaft niederhalten konnte. Und so, wir leben nun in einer Welt, die total verrückt und verdreht ist, in der das täglich geschieht, dass Reiche aufstehen und fallen, weil die Menschen das Gute und die Wahrheit unterdrücken und nicht haben wollen. In Römer 1, Vers 18 steht es ganz klar, denn es wird geoffenbart auf Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wir haben das beides im Römerbrief gelesen, also im Neuen Testament. Aber das ist Wahrheit seit dem Sündenfall. Und der Mensch hat damit Schwierigkeiten, genau deswegen, weil es auf Erden nun mal Menschen gibt, die das Gute in Abhängigkeit von Gott suchen, welche dies nur dann suchen, wenn es ihnen gerade in den Kram passt, und welche dies hassen und bekämpfen. Und dies ist der Grund für den Kampf zwischen Gut und Böse. Von der Historie dieses Kampfes ist das Alte Testament voll, von hinten bis vorn. Und Gott sucht sich deshalb Menschen, die er beruft, die Wahrheit über seine Herrschaft und damit über sein Reich zu verbreiten. Und das führt erst recht zum Kampf. Es ist der Herrschaftsanspruch Gottes, um den diese Schlacht tobt. Es geht um die Herrschaft Gottes auf Erden. Es beginnt mit Kain und Abel und es geht weiter über Stationen wie Jakob und Esau, Josef und seinen Brüdern und so weiter. Und immer wieder sehen wir im Alten Testament, wie Gott zwischendrin seinen Willen darüber oder dazu offenbart. Nämlich, dass dieses Reich nach Gottes Willen und nach seinen Geboten zu seiner Zeit auf Erden aufgerichtet wird. Zum Beispiel prophezeit Daniel dieses Reich in Daniel 2, Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Ja, und da es Gottes Reich ist, wird es eben ewig und unüberwindbar sein und bleiben. Und in Daniel 7, Vers 27 steht, und das Reich und die Herrschaft und die Größe der Reiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Gott hat die Macht und die Herrschaft dazu, dieses Reich auf der Erde, dem Ort der Sünde und der Sünder, dem Ort, wo scheinbar die Feinde Gottes und auch damit der Teufel im Regiment zu sitzen scheinen, aufzurichten. Er hat die Macht. Und das muss selbst einer der mächtigsten Herrscher der Geschichte, der Nebukadnezar, der König Babylons, an einer Stelle im Daniel bekennen. Kapitel 3, Vers 33 steht das: Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Also ist es klar, dass das Volk Israel, bekannt mit diesen Aussagen des Alten Testamentes, eben auf dieses Reich wartete. Wohl jeder mit seiner eigenen Vorstellung und alle vielleicht nur mit schemenhaftem Wissen. Und im Alten Testament werden immer wieder gewisse Führer und Oberhäupter gesalbt. Das waren Könige, das waren Priester und es waren Propheten. Aber niemand dieser Personen war ja in der Lage, eines dieser Regimente dauerhaft und ohne Sünde und in Unterordnung zu Gott zu führen. Und so gab es zumindest unter Gläubigen eine gewisse Messias-Erwartung. Eine Hoffnung auf ein Regiment, das alle drei Ämter, König, Priester, Prophet, dauerhaft ausführt. Einen Gesalbten, der das Gute bringt und erhält. Und das wurde auch prophezeit im Alten Testament, wir lesen drei Bibelstellen, 2. Chroniker 7, Vers 18. So will ich den Thron deines Königtums bestätigen, wie ich mich deinem Vater David verbunden habe und gesagt, es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der über Israel Herr sei. Das ist der König. 5. Mose 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Macht ihr vielleicht, wenn jemand sein Handy noch nicht ausgemacht hat, dann bitte ausmachen. Also da geht es um den Propheten, ganz klar. Um Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. So, jetzt verstehen wir das Interesse der damaligen religiösen Elite. Nachdem der Johannes und auch Jesus erklärt hatten, dass es nämlich jetzt soweit ist. Matthäus 3, Vers 2 steht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und Matthäus 4, Vers 17 steht, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und nachdem Jesus auch darüber lehrte, dass es beim Eintritt in dieses Reich um jedermanns eigene Selbstbeurteilung geht, wenn er zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 3 sagt, glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dass es auch um seine persönliche Gerechtigkeit und praktische Gerechtigkeit geht, Matthäus 5, Vers 20, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und er sagt, dass Zutritt nur der hat, wer den wahren Herrscher wirklich anerkennt. Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Und wer seine Gebote achtet, Matthäus 5, Vers 19, wer nur eins dieser geringsten Gebote auflöst und so die Menschen lehrt, wird der Geringste heißen im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. Und das Bedrängnis und oft auch Verfolgung, die Folge dieser Entscheidung wären, wenn man ins Reich Gottes eintritt. Matthäus 5, Vers 10. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, und so wollte man gemeinhin in Israel von solch einem Reich wahrscheinlich nicht viel wissen. Und als er dann auch noch lehrte, dass die verpönten Heiden Zugang bekämen, Matthäus 8, Vers 11, ich sage euch aber, dass viele von Osten und von Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden im Reich der Himmel. Da war wohl das Grundinteresse an Jesu Lehren über das Reich Gottes zwar immer noch irgendwo da, aber diese Grundgesetzlichkeiten zu diesem Reich verstand man nicht. Oder vielleicht man wollte es nicht. Es stimmte nicht überein mit den verdrehten Regeln der jüdischen, pharisäischen Welt. Israel hatte ja alle Zeit versucht, die direkte Herrschaft Gottes über das eigene Herz zu verhindern. Israel hatte die Propheten, die davon gesprochen hatten, abgelehnt, von Noah an. Zum Beispiel am Sinai, als sie von Mose die Gebote Gottes bekommen hatten, da sagten sie zu Moses, rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Ich habe mir die Stelle angeschaut, ich kann nicht erkennen, warum sie deswegen gestorben wären. Deshalb denke ich, diese Aussage bedeutet, sie wollten nicht direkt damit konfrontiert werden, dass sie des Todes würdig gewesen wären. Und sie waren nicht bereit, sich diesem Urteil wirklich zu unterwerfen. Also verlangten sie, dass Mose mit Gott redete, aber bitte nicht direkt Gott als König zu jedem Einzelnen. Und vergessen wir auch nicht die Richterzeit, wo jeder nach seinem Gutdünken handelte. Richter 17, Vers 6, lesen wir diesen allzeit bekannten, überall bekannten Vers. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und man hatte seinen Herrschaftsanspruch durch Ignoranz dadurch abgeschmettert. Aber als man am Ende der Richterzeit erkannte, dass es ohne König auch nicht geht, dass Regierung als solches schon nötig ist und ein Segen, forderte man vor dem Abscheiden Samuels als Richter, als er auch eine Form einer Herrschaft war, einen König wie die Nationen zu bekommen. Samuel 8, Vers 4 steht, nun setze doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und wieder sehen wir, wie sie sagen, lieber einen weltlichen König als Gott, als denjenigen, der sie regieren will. Sie wollten nicht Gott in ihr Leben sprechen lassen. Wir erleben in vielen Büchern des Alten Testaments genau diesen Kampf, von dem wir redeten, aus Gottes Sicht geschildert. Gott möchte regieren und der Mensch möchte das nicht haben. Und immer wenn das Böse eine Zeit lang niedergehalten wurde, gab es gute Zeiten. Und immer wenn dies nicht gelang, kam es zum Niedergang. Die Chroniken zum Beispiel im Alten Testament sind ein sehr lebendiges Zeugnis davon. Und nun endlich, jetzt hätte ich beinahe gesagt am Neujahrstag, kommt dieser Christus zu seinem Volk und sagt ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und bis zu dieser Entwicklung kannst du im Matthäusevangelium finden, dass die Rede ist vom Evangelium des Reiches. In Kapitel 10 sendet Jesus seine Jünger aus, dieses Evangelium des Reiches zu verkündigen. Wenn ihr aber hingeht und predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt, Matthäus 10, 7 bis 8. Und hier in diesem Evangelium des Reiches ist noch nicht die Rede vom Kreuz, noch nicht die Rede von der Gnade Gottes oder gar der Gemeinde. Diese gute Botschaft ist einfach und schwer gleichermaßen, nämlich, dass die unumstößliche, ewige, gerechte Herrschaft durch den von Gott gesandten Messias nahe ist und dass sie daher von Herzen umkehren sollen. Wäre das Volk Gottes diesem Aufruf gefolgt, hätte Christus wohl das Reich in Jerusalem aufgerichtet. Ja, natürlich war Gott Sohn genauso wenig überrascht darüber wie Gott Vater, weil sie vorher wussten, dass das Volk diese Chance ausschlagen würde. Trotzdem sehen wir immer wieder, dass Jesus, genauso wie Paulus, erst dem berufenen Volk Gottes die Chance gab, denn bisher hatte er dieses Volk noch nicht zur Seite gesetzt. Und hier sind wir an einem Wendepunkt im Evangelium des Matthäus angelangt. Genau an dieser Stelle sagte Herr Jesus, und er streckte seine Hand, Matthäus 12, Vers 49, aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Und das war die Stelle, wo sie gesagt haben, deine Leute warten draußen. Und er sagt, das sind meine Brüder und meine Schwestern. Und deutet damit an, dass die irdische Beziehung Gottes zu seinem Volk durch eine geistliche Bindung ersetzt wird. Dass nicht länger die jüdische Abstammung ausschlaggebend ist, sondern der Gehorsam gegenüber Gott, dem Vater, der im Himmel ist. Und so wird folgerichtig auch klar, dass diejenigen, die den König ablehnen, sich selbst damit auch den Zugang zum Reich der Himmel zuschlagen. Und dazu müssen wir verstehen, dass das Reich Gottes in einer zeitlichen Realität alle diejenigen umfasst, die ein äußerliches Bekenntnis dazu haben. Aber dieses Reich hat auch einen inneren Kreis mit einer ewigen Realität. Und die wiederum nur die umfasst, die auch wirklich von Herzen glauben und sich zu Gott und zu seiner Herrschaft bekehrt haben. Und genau diesen Zugang, diese Realität hat der Heiland bisher seinem Volk angeboten. Aber die allermeisten haben ihn abgelehnt. Und nachdem er nun hier im Matthäusevangelium in Kapitel 12 einen Besessenen heilt, wird ihm sogar noch vorgeworfen, er würde diesen durch den Beelzebul, also den Teufel, austreiben. Damit, sagen sie, steht er mit dem Teufel im Bunde und kommt aus dem gegnerischen Reich. Und damit lästern sie dem Heiligen Geist. Und der Herr wendet sich an dieser Stelle von seinem Volk ab. Er ändert das Programm. Er setzt sich in Matthäus 12, Vers 1 exemplarisch an den großen See Genezareth und wendet damit symbolisch das Gesicht hin zum Meer der Nationen und redet öffentlich fortan über das Reich Gottes nur noch in Gleichnissen. Und er beginnt einen Unterschied zu machen, wem er was offenbart. Zwar lehrt er hier in Kapitel 13 noch 4 der sogenannten 7 Himmelsreich-Gleichnisse. Es ist nicht 12 Vers 1, Entschuldigung, es müsste 13 Vers 1 heißen. Also 4 von den 7 sogenannten Himmelsreich-Gleichnissen lehrt er noch öffentlich, nämlich das vom Sämann, das über den Unkraut und den Lolch, das vom Senfkorn und das über den Sauerteig. Und damit haben auch die Juden es gehört. Aber nur seinen Jüngern erklärt er es. Und warum er das tut, sagt er uns auch. Entschuldigung, ich habe Verwirrung mit dem 12,13. Da ist es ein bisschen. Matthäus 12, Vers 10. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überaus reichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören, mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Also wurde Israel aufgrund seiner Hartherzigkeit nicht erlaubt, die Geheimnisse des Reiches der Himmel alle zu hören und auch nicht zu verstehen. Aber seinen Jüngern gab er Hilfe zum Verstehen. Ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Tatsache, die man nur durch göttliche Offenbarung bekommen kann und verstehen kann. Ein Geheimnis, das nun offenbart wird. Denn bis hierher, zu diesem Zeitpunkt, waren diese Wahrheiten über das Reich Gottes in seiner jetzigen Form verborgen geblieben. Und für alle, die das noch nicht gelesen haben, und für alle, die das noch nicht verstanden haben, ist es auch bis heute ein Geheimnis. Den meisten unter uns sind die ersten 2 bis 4 Gleichnisse ja ganz geläufig. Und wir kennen sie und können sie im Prinzip auch relativ leicht verstehen, denn der Heiland selbst legt sie uns ja auch aus, das können wir lesen. Und ich gebe einfach nur einen ganz kurzen Überblick. Das Gleichnis vom Sämann, es bedeutet, dass das Evangelium vom Reich von den allermeisten Juden abgelehnt werden wird. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen, es bedeutet, in diesem Reich gibt es Gläubige und Ungläubige. Das Gleichnis vom Senfkorn bedeutet, dass das Christentum, dieses Reich mit Gläubigen und Ungläubigen schnell und hoch wachsen wird. Und das Gleichnis vom Sauerteig bedeutet, dass die Anzahl der Ungläubigen im Reich Gottes sich auch schnell vermehrt. Aber dann redet er eben noch drei kurze Gleichnisse zu den Jüngern über das Reich Gottes, von denen er zwei gar nicht erklärt. Und diese drei haben wir am Anfang gelesen und wollen sie uns nun im zweiten Teil der Predigt nun nochmal etwas genauer ansehen. Die Jünger, sie wussten ja, dass es im Reich Gerechte geben wird. Aber sie wussten noch nicht, dass auch das Böse darin noch existieren würde. Und so lehren die ersten vier Gleichnisse, dass es im Reich Gut und Böse, Gerechte und Ungerechte Untertanen gibt. Aber in den folgenden beiden Gleichnissen beantwortet Jesus die Frage, was wird denn nun eigentlich mit dem Reich Gottes angesichts der Ablehnung der Juden? Jesus setzt den Fokus nun auf den inneren, auf den ewigen Kreis des Reiches. Und er offenbart seine Pläne mit Israel und der Gemeinde. Wir lesen nochmal Vers 44 und ich will das dann gerne erklären. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Viele meinen, in dem Menschen, der diesen verborgenen Schatz fand, einen sich Gott nahenden Menschen zu sehen, der auf der Suche ist nach der wahren Religion und als er diesen Schatz gefunden hat, dann hingeht und alles verkauft, was er hat, und dann den Acker kauft. Wenn der Acker aber die Welt ist, dann kann es schon allein deshalb nicht sein, weil kein Mensch die ganze Welt gewinnen kann. Und selbst wenn er es könnte, müssen wir bedenken, dass das nichts nützt, um ins Reich Gottes zu kommen. In Markus 8, Vers 36 steht, denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Und dass kein Hab und Gut genügt, um sich damit den Eingang ins Reich Gottes zu erkaufen. Markus 8, Vers 37, denn was könnte ein Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? Und außerdem sagt die Bibel ganz klar, dass niemand von sich aus Gott sucht. Römer 3, Vers 11, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Steht dem entgegen. Und auch die allgemein bekannte Wahrheit, dass die Rettung allein aus Gnade ist, zeigt uns doch, dass diese Auslegung ein Trugschluss sein muss. Ich denke, wir müssen in diesem Menschen hier den Mensch Jesus Christus sehen. Als den, der den Schatz in dem Acker findet. Wie auch in den anderen Gleichnissen ist der Acker ein Bild auf die Erde. Also die Welt, in der wir leben. Und so wird das Reich mit der Welt verglichen. Das zeigt uns, dass dieses Reich auch in dieser Welt besteht. Aber das eigentlich Wertvolle, das ist, ich sag mal, geologisch ausgedrückt, ein Bodenschatz. Ein Schatz im Boden. Ein gottgegebenes, aber seltenes, wertvolles Vorkommen im Erdboden. Schau mal, zum Beispiel ein Goldsucher. Da findet einer Gold und dann verbirgt er es wieder. Dann geht er hin, das Land zu erwerben. Dann steckt er einen Claim ab und dann beginnt er erst, den Schatz abzubauen. Und in unserem Gleichnis ist es unser Heiland. Er ist ja eben derselbe, der auf dem Acker in Vers 37 säte. Der verborgene Schatz ist also der gläubige Überrest der Juden während seines Dienstes auf Erden bis einschließlich Pfingsten und eben wieder nach dieser Zeit der Gemeinde, also nach der Entrückung. Diese Gläubigen, die eben in der Haushaltung Gottes nicht zur Gemeinde gezählt sind, werden insofern nach Auffindung wieder im Acker verborgen, wie das da steht, als sie über diese Welt verstreut leben und sterben, aber niemand außer Gott kennt sie alle. Der eingeborene Sohn, er verkaufte alles. Alles, was er hatte. Das heißt, er verließ die Herrlichkeit, gab seine Rechte als Gott und ja, vor allem auch als Messias auf, die er hatte auf dieser Erde, als Gott nicht. Er lebte in Armut. Er nannte nicht mal ein Kopfkissen sein eigen. Und er verzichtete darauf, seine Allmacht zu benutzen. Und er wurde Mensch, ganz Mensch wie wir. Um am Ende sein ganzes Leben auszuschütten, um den Acker zu erwerben und den Schatz, den der Acker in sich barg, in Besitz zu nehmen. Der Acker ist die Welt, in welcher der Herr seine Erkauften aus dem Volk Israel gefunden hat. Und aufgrund seines Gehorsams gegen Gott und seines Werkes am Kreuz gehört diese Welt jetzt wieder ihm. Er hat den Acker gekauft und wird eines Tages seine Rechte daran geltend machen. Aber was seinem Herzen so überaus wertvoll ist, was ihn mit Freude erfüllt und was ihn veranlasste, sich so tief zu erniedrigen, das ist der Schatz, den er in der Welt gefunden hat und den er um jeden Preis besitzen will. Im Psalm 135, Vers 4 können wir diese Behauptung, die ich da aufstelle, feststellen. Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem besonderen Eigentum. Kann man auch mit wertvollem Schatz übersetzen. Und Jesaja 43, Vers 4, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich liebe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften anstelle deines Lebens. So spannend ist jetzt aber auch, dass der Schatz seinen Ursprung in einem Acker hat. Aber die Perle ihren Ursprung im See. Der Acker erklärt uns hier, die Schrift steht für die Welt, über die er sein Volk. Der Acker erklärt uns hier, die Schrift steht für die Welt, über die er sein Volk, das ihn verworfen hat, verstreuen hat lassen. Durch diese Diaspora, also ist auch dieser Schatz wieder verborgen worden. Also ich denke, es ist der Schatz der Menge, der Schatz ist die Menge der wahren Gläubigen aus dem auserwählten Volk. Aber die Perle, sie kommt ursprünglich aus dem großen See, auch Meer genannt. Ihr wisst es hier in Bayern, Chiemsee sagen wir auch das Bayerische Meer, ne? See Genezareth war das ähnlich. Und dies wiederum ist ein Bild auf die Nationen. Und Jesaja 60, Vers 5 steht, dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Also sehen wir uns das als nächstes das Gleichnis an, in dem das Reich der Himmel oder hier besser übersetzt die königliche Herrschaft beziehungsweise die Regentschaft Gottes verglichen wird mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Wisst ihr, in beiden Gleichnissen sind die Zutrittswege zum Reich der Himmel die gleichen. Sie gehen eben vom Himmel aus. Da ist ein Herrscher, ein Regent eines Reiches, der in seinem Reich, denken wir an die lange Einleitung, der in seinem Reich nicht ganz zufrieden sein kann. In seinem Reich gibt es Gutes wie Böses. Und das Böse durchwächst sein Reich wie Sauerteig. Das Reich wächst zwar schnell, aber wie Sauerteig vergrößert sich auch die Anzahl derer, die keine echten Untertanen sind. Auch selbst sein verborgener Schatz macht dieses Reich nicht wirklich schöner. Und so sucht er noch nach einer Perle für sein Reich. Etwas, auf das er als Zentrum sehen kann. Etwas, das ihn und sein Wertesystem repräsentiert. Und so tritt Gott selbst in das Leben der Menschen ein. Er ist es, der findet. Er ist es, der kauft, er ist es, der bezahlt, er ist es, dem für sein Reich etwas Wertvolles zusteht. Es ist eine Perle, die er erst erwerben muss. Nun, ihr wisst es schon, es ist seine Versammlung. Und denkt mal, selbst wenn ihr euch manchmal nicht so fühlt oder es vergesst, zu dieser kostbaren Perle zählt der Herr Jesus jeden, der ihm treu sein will und der ihm seine Treue verspricht und sie hält. Römer 10, Vers 10, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ja, und so geht es auch in diesem Gleichnis hauptsächlich um unseren Heiland als den Akteur. Vers 45 bis 46, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Dieses Gleichnis ähnelt dem vorherigen ein wenig. Auch hier wurde oft gesagt, dass Christus diese Perle sei und der Sünder sie um jeden Preis erwerben müsse. Natürlich ist Christus jedem Sünder, der seinen eigenen Zustand erkennt, was Kostbares. Und das gilt natürlich auch für Gläubige, die die Errettung schon angenommen haben. Dennoch ist die Deutung dieses Gleichnisses so, aus meiner Sicht, nicht richtig. Ein Mensch kann weder den Acker noch die Perle kaufen. Wir wissen doch, dem Sünder wird alles völlig umsonst angeboten. Christus aber konnte sich die Seinigen nicht umsonst erwerben. Er hat dafür alles, was er hatte, verkaufen müssen. Er ist sogar in den Tod hinabgestiegen, um sie aus dem Tod zu befreien. Hier ist von dem Kauf der kostbaren Perle selbst die Rede, die für das Reich unseres Herrn einen so hohen Wert hat. Es ist seine Versammlung, die er in ihrer ganzen Schönheit sieht, so wie er sie sich selbst eines Tages verherrlicht darstellen wird. Epheser 5, Vers 7 sagt, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Was bin ich froh, dass er nicht an die Realität von heute gebunden ist, sondern den Wert dieser Perle in der Zukunft sieht und schon auf Golgatha sah, wie er es beim Kauf des Ackers tat, so verkaufte er auch hier alles, was er hatte. Das lesen wir in beiden Gleichnissen. Er machte sich selbst zu nichts. Er gab seine Herrlichkeit auf und bezahlte den Preis, der für den Erwerb der Perle erforderlich war. Christus hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Epheser 5, Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Wozu? Um sie ewig für sich zu besitzen. Schaut mal, wenn wir die ersten drei Gleichnisse lesen, dann sehen wir eine traurige Entwicklung. Eine traurige Entwicklung in diesem Reich. Obwohl dieses Reich schnell und hoch wächst, eben wie eine Senfstaude, wird das Evangelium von vielen abgelehnt. Und die Anzahl derer, die innerhalb seines Reiches einen nicht rettenden Glauben proklamieren, wird ständig steigen. Aber hier sehen wir seinen Plan für diesen Schatz im Acker. Den setzt er erstmal zur Seite. Und dann erwirbt er ihn für sich und dann für uns Heidenchristen. So erfreulich dieser Blick auf diese kostbare Perle, die sein Herz erfreut. Das zeichnet ein ganz neues Bild. Einige Kapitel später sagt uns der Herr, dass er diese Versammlung bauen bzw. errichten wird. Matthäus 16, Vers 18 steht, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Was sagt er hier? Dass sie unüberwindbar ist, weil sie seine Perle ist. Es sind die Erlösten. Die Erlösten in der Versammlung Gottes. Ihr seid es. Und diese Versammlung Gottes, die manifestiert sich ja eben in der örtlichen Gemeinde. Man kann es so sagen, nicht alle, die im Reich Gottes sind, durch Bekenntnis und Zeugnis, sind auch Teil der Versammlung. Aber alle, die Christus zu seiner Gemeinde, zu seiner Perle zählt, die sind in Ewigkeit in seinem Reich. Schöne Perlen findet man hauptsächlich in Austern. Aber auch Süßwassermuscheln können Perlen bilden. Gewisse Flussmuscheln, zum Beispiel die Familie der Unionakia, habe ich ein bisschen gegoogelt, gibt es da. Es ist eine ähnliche Art, wie man sie am See Genezareth gefunden hat. Es ist übrigens der tiefstgelegene See der Welt. Und Perlen, wie entstehen sie? Es ist eine Art Abwehrreaktion. Es passiert so, etwas verletzt die Muschel. Und es dringt ein Fremdstoff, wie zum Beispiel Sand, in das Innere des Mantels oder zwischen Muschelschale und Mantel ein. Und so beginnt der Prozess. Die äußere Haut des Mantels, man sagt dazu das Epithel, die normalerweise das Perlmutter der Muschelschale aufbaut, umschließt sofort alle Fremdkörper in diesem Bereich und kapselt sie durch Perlmut ab. Jetzt bildet die Muschel durch Zellteilung einen sogenannten Perlsack, der den Eindringling umschließt. Hier entsteht nun diese Immunitätsabwehr der Muschel. Wir Menschen, wir kennen das ja so gar nicht. Wenn du dir ein Schiefer einziehst, ja, dann eitert das so lange, bis der Dreck draußen ist. Es entzündet sich, tut weh, aber irgendwann heilt's. Aber die Muschel, sie veredelt den Eindringling und umhüllt ihn mit eigenem Gewebe und Perlmutt. Wenn wir dieses Bild vor Augen sehen, können wir nicht umhin, dass die Muschel ein Bild auf unseren Herrn ist, der am Kreuz auf Golgatha eine tiefe Wunde, seelisch wie körperlich, erlitt. Johannes 19, Vers 34 lesen wir, einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und wir wissen, dass jeder, der im Glauben bildlich gesprochen, wie Thomas seine Finger in seine Seite legte, Johannes 20, Vers 27, dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Der wird, bildlich gesprochen, wie ein Sandkorn in der Muschel als Fremdkörper von seiner Ummantelung umhüllt und bleibt somit vom Zorn Gottes geschützt. 2. Korinther 5, Vers 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Die Perle, sie ist aus demselben wertvollen Material wie die Muschelschale. Und die ist ein Bild auf die Gerechtigkeit Jesu Christi, die uns im Gericht zugerechnet werden wird, wenn wir ganz darauf vertrauen. Außerdem sehen wir die Muschel, die von ihrem eigenen Gewebe etwas nimmt und daraus etwas produziert, was den Fremdkörper umgibt. Da muss ich denken an Epheser 1, Vers 3. Hier steht auch, in ihm seid auch ihr, als das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. So eine Perle ist ein Gebilde aus einem wertvollen Material, auch wenn im Innersten ein Schmutzstück ein Fremdkörper ist. Aber das wertvolle Perlmutt umschließt diesen Fremdkörper immer mehr und die Perle wächst. Epheser 2, Vers 21, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Dieser Ausdruck in ihm ist so oft zu finden im Neuen Testament. Man kann nicht am Bild der verletzten Muschel, die den Fremdkörper umschließt und der daraus entstehenden Perle, dem Schmuckstück für sein Reich, vorbei. ohne an dieses in ihm zu denken. Und ich denke, das ist, was Christus uns hier lernen will. Wisst ihr, Seltenes ist eher wertvoll als Übliches. Und das gilt auch hier. Aber der eigentliche Wert, den die Versammlung in Ewigkeit vor ihm haben wird, der besteht aufgrund seiner Verletzung, aufgrund seiner Schmerzen, aufgrund seiner perlmuttartigen Schönheit, die uns umkleidet. Deshalb werden wir diesen ewigen Wert für ihn haben. Aber auch in diesem Zeitalter des Reiches, im Heute und Hier, im Zeitalter dieses verborgenen Reiches, das vom Himmel aus regiert wird, möchte sich Gott an dieser Schönheit, dieser Perle erfreuen. Und so möchte ich euch für das neue Jahr ermahnen, mit dem 1. Petrus 3, Vers 3 bis 4, und das nicht nur für die Frauen, euer Schmuck sei nicht der äußerliche, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr köstlich ist. Jetzt gehen wir zurück zum letzten, weiter zum letzten Gleichnis, das des Fischernetzes. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, das sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen, und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie heraus. Seht ihr, Gleichnisse sind doch was Wunderbares. Zum einen steckt so viel verborgene Wahrheit drin, die wir nur dann ergründen können, wenn wir die Schrift sorgfältig untersuchen. Zum anderen liegen danach oft viele wichtige Wahrheiten und Warnungen offenkundig vor uns. Und wir sehen hier auch wieder, dass uns der Herr selbst dieses Gleichnis nochmal erklärt. Vers 49 und 50 steht, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein, die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird es Weinen und das Zähneknirschen sein. Und so braucht es hier nicht mehr viele Worte, um zu verstehen, das Wort Netz, das hier steht, kommt übrigens nur im Neuen Testament vor. Und es beschreibt ein sogenanntes Schleppnetz. Mit diesem kann ein Gebiet vollständig abgefischt werden. Es ergibt eine maximale Ausbeute. Es ist eine komplette Abernte dieses Reiches. Dieses Reiches ist, wir haben das heute verstanden, für Gute und für Böse attraktiv geworden. Und viele unterstellen sich in dieses Reich. Falsche Christusse, falsche Apostel, falsche Lehrer, falsche Propheten. Und die ziehen allerlei Menschen mit sich in dieses Reich. Sie sprechen oft die Sprache dieses Reiches, wenn auch mit Akzent. Und sie haben allerlei christliche Bekenntnisse, die ihnen aber am Ende nichts nutzen werden. Und hier müssen wir kurz reden über den Unterschied zwischen dem Reich Gottes und der Versammlung der Gemeinde. Diese beiden Begriffe dürfen wir deshalb nicht verwechseln. Sonst kommen wir zu falschem Verständnis und machen Fehler. Und vielleicht ist schon klar geworden, zum Teil sind es dieselben Menschen im Reich Gottes wie in der Gemeinde. Dennoch gibt es einen prägnanten Unterschied. Das Wort Versammlung, Ekklesia, das hier steht, das sind die von Gott herausgerufenen aus dieser Welt. Das Neue Testament versteht darunter Menschen, die durch den Glauben an Christus erlöst sind. Sie besitzen den Heiligen Geist und sind mit Gott und den Glaubensgeschwistern aufs Tiefste verbunden. Damit wird klar, dass alle, die zu dieser Versammlung gehören, ganz automatisch im Reich Gottes sind. Denn sie haben Jesus Christus als ihren Herrn angenommen. Sie freuen sich auf eine glorreiche Zukunft mit ihm. Und sie teilen in der jetzigen Zeit seine Schmach, die der Ablehnung. Sie werden einst mit ihm herrschen über das Reich und darauf blicken sie. Leider gibt es in diesem Reich auch Menschen, deren Bekenntnis ein Lippenbekenntnis ist. Sie sagen, dass sie Christen sind, haben jedoch keine Lebensverbindung zu ihm. Sie sagen, dass sie Christen sind und gehören nur äußerlich zum Reich Gottes, aber nicht zur Versammlung. Und diese Die Versammlung ist sozusagen der wertvolle Kern dieses Reiches. Die Versammlung Gottes ist der Wohnort Gottes. Dort, wo er sich in seiner Herrlichkeit offenbart. Und dort haben wir zu seiner Ehre und Ordnung und Reinheit und Absonderung vom Bösen zu halten. Zu sorgen und zur Absonderung vom Bösen zu halten. Ihre Erwartung, die der Versammlung, ist nicht die Erde, sondern der Himmel. Im Reich Gottes hingegen geht es um Regierung und Autorität über Menschen, die auf der Erde leben. Und diese Autorität übt Gott vom Himmel aus. Es ist nicht die Aufgabe der Versammlung, dieses Reich zu säubern oder aufzuräumen. Es ist seine Aufgabe. Und er wird das Reich, wie das Bild von diesem Schleppnetz zeigt, zu seiner Zeit vom Bösen und von dem Bösen reinigen. Und das Ende für solche ist der Ort der ewigen Trennung von Gott. Die ewige Dunkelheit, ewige Einsamkeit, ewiges Leid. Offenbarung 14, Vers 15. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Und der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde geerntet. Aber noch ist dieser Tag nicht angebrochen. Er ist nahe, das glauben wir, ja, aber er ist noch nicht da. Noch ist Gelegenheit, die Hand in die Seite des Herrn zu legen. Noch immer ruft Gott Sünder auf, Schuld einzugestehen und zu bekennen. Dieses Gericht habe ich verdient. Noch immer ruft er auf zur Umkehr. Also, wer das noch nicht getan hat, geh fortan nicht mehr deinen Weg, sondern den seinen. Werde ein gehorsamer Bürger dieses Reiches. Wähle ihn zum Herrn und du wirst vor diesem Gericht geschützt sein. Durch sein Perlmutt. Und du wirst verwandelt werden durch sein göttliches Material. Du wirst quasi vom Schmutzstück zum Schmuckstück. Habt ihr dies alles verstanden? Das ist unser vorletzter Vers, nicht meine Frage. Christus selber fragt die Jünger und sie sagen zu ihm ja. Der Hebräerbrief sagt uns zum Thema Verstehen, Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben verstehen wir. Und die Sprüche sagen, also Salomo sagt in den Sprüchen, 28, Vers 5, böse Menschen verstehen nicht, was recht ist. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Und der Heiland fragt im Markus-Evangelium, begreift ihr noch nicht? Versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Wir kommen zum Ende. Unser letzter Vers bietet geradezu an, dass wir nochmal die Hauptaussagen zusammenfassen. Er aber sprach zu ihnen: Darum ist jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Reichs der Himmel geworden ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das Alte ist das Reich, wie es im Alten Testament angekündigt war. Das Reich in Herrlichkeit. Es wird erst kommen, wenn der Herr als König und Richter wieder auf diese Erde kommen wird. Und das Neue dagegen ist das Reich in dem Charakter, den es nach der Verwerfung des Königs angenommen hat. Es ist das Reich, wie es in den Gleichnissen und in der Bergpredigt beschrieben wird. Es ist nicht von dieser Welt, sondern das Reich der Himmel, aber auf Erden. Ein Reich, das vom Himmel aus regiert wird und dessen Gebiet sich ausbreitet in den Herzen derer, die ihm wirklich gehorchen. Diese Botschaft, sie steht für eine gewisse Zeit, bis sich die Zeiten wieder ändern und der Herr als Richter und König kommt. Und es kann nicht mehr lang sein. Es kann immer noch für jeden, der glaubt, etwas Neues werden. Ein neues Jahr, in dem er Neues versteht, weil er die neue Botschaft glaubt und von Herzen darauf antwortet. Oder sich von Neuem darauf besinnt, weil er ganz vergessen hat. Diese Worte des Herrn zeigen die große Gnade, die jene erfahren, die in dem neuen Zeitalter der Gemeinde, der Versammlung Gottes jünger werden, indem sie den Herrn im Glauben annehmen. In diesem Sinne wünsche ich euch nochmal ein gesegnetes neues Jahr unter seiner Regentschaft. Ich schließe mit Psalm 103, 17 bis 19. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Der Herr hat im Himmel aufgerichtet seinen Thron und seine Herrschaft regiert über alle. Amen.